Während ich meine allerletzte Dusche nehme, gehe ich meine Ansprache noch einmal durch und versuche, alles an die richtige Stelle zu rücken, als mir etwas Seltsames auf meinem Oberschenkel auffällt. Es ist ein rötlich-blauer Rohrschachfleck von einem Bluterguss und der Anblick reicht, um mir den Atem stocken zu lassen. Das Teil sieht aus, als wäre ich ziemlich hart gegen einen Tisch oder sowas in der Art geprallt, aber ich erinnere mich nicht daran. Vielleicht letzte Nacht während des Schnapsgelages. Aber bei näherer Betrachtung stelle ich fest, dass das Ding gar nicht wie ein gewöhnlicher Bluterguss aussieht. Es ist übersät mit kleinen, zornig roten Punkten. Alles in Ordnung, alles in Ordnung, sage ich zu mir, während ich die Stelle schrubbe, ohne wirklich damit zu rechnen, dass das irgendetwas bewirken würde. Aber es bewirkt etwas. In einer raschen, aber geordneten Bewegung kreisen die roten Punkte auf meinem Oberschenkel wie die rotierenden Spieler beim Volleyball im Sportunterricht. Ich drücke erneut auf die Stelle, gebannt von dem Touchscreen auf meinem Bein. Dann bohre ich mit dem Finger in mein Fleisch, versuche dem Klecks einen Schmerz abzuringen. Wenn er wehtut, kann ich mir wenigstens einreden, es wäre nur ein sonderbarer Bluterguss. Aber er tut nicht weh. Ich gerate in Panik. Wenn das kein Bluterguss ist, dann ist es vermutlich das erste Zeichen für irgendeine Blutkrankheit, die gerade jetzt, in diesem Augenblick, ihre Truppen durch meinen Körper jagt und mein Inneres verklebt, sodass ich schon so gut wie tot bin. Nachdem ich so viel Zeit darauf verwendet hatte, mir zu überlegen, wie ich sterben werde, erhalte ich nun ein ziemlich klares Szenario, das mir von meinem Oberschenkel aus entgegenstarrt. Man sollte annehmen, dass ich erleichtert wäre. Stattdessen verharre ich aber in einem Schockzustand und nur eine einzige Meldung kreist durch mein Gehirn und pulsiert im Rhythmus des Wassers, das mir auf den Rücken prasselt. Das ist es. Das ist es. Das ist es. Der Anfang vom Ende. Es passiert wirklich. Ich gaffe die blauen Fliesen an. Ich atme. Wie aus einer anderen Galaxie vernehme ich die mittelhohen Töne der Stimme meiner Stiefmutter und weiß, dass ich später als spät dran bin. Dusche abdrehen. Anziehen. Ich starre mein Spiegelbild an. So sieht also Sterben aus. Ich richte den Knoten meiner purpurnen Glückskrawatte, streiche mit gespreizten Fingern an beiden Seiten meines Kopfes entlang, glätte erst mein dunkelbraunes Haar und bringe es dann vollends durcheinander. Meine Nase ist mir immer ein bisschen zu groß vorgekommen, aber nun freue ich mich über das Markante, das sie meinem Gesicht verleiht. Ich sehe gut aus. Und plötzlich kann ich mir vorstellen, wie mich all die anderen bei dieser Zeremonie betrachten werden. Danton Little. Der lustige, süße Danton Little. Hübsch, aber nicht zu hübsch. So charmant und liebenswert, dass er in der 7. Klasse theoretisch zu dem Schüler mit den größten Erfolgsaussichten im Leben gewählt worden wäre, hätten die Lehrer nicht beschlossen, dass es ein grausamer Scherz sei, im Jahrbuch zu verewigen. Er wäre dazu herangewachsen, viele große Dinge zu vollbringen. Meine Selbstmitleidsbefähigung wächst mit jeder Minute. Ich ziehe mein Telefon hervor und suche nach Violetta Klecks auf dem Oberschenkel. Mir antworten unzählige Foren, in denen mein Zustand mit so ziemlich allem verlinkt wird, von geplatzten Blutgefäßen über Nahrungsmittelallergien bis hin zu einer Untergrundverschwörung, deren Ziel es sei, die Haut dünner zu machen, um auf diese Weise schlimme Erfahrungen auf der Sonnenbank, Leukämie oder, wie ich vermutet hatte, eine Blutkrankheit auszulösen. Aber in keinem der Einträge werden rote Punkte erwähnt. Und viele führen Symptome auf, die ich nicht habe, beispielsweise Juckreiz. Mein Klecks juckt nicht. Noch nicht. Meine Stiefmutter ruft mich schon wieder und dieses Mal klingt ihre Stimme ein wenig ärgerlich. Ich bin mit meiner Selbstdiagnose nicht besonders weit vorangekommen, aber seien wir realistisch. Es könnte durchaus hilfreich sein, nicht mehr zu wissen. Unten herrscht eine etwas hektische Stimmung. Felix und mein Dad sitzen bereits in ihren schicken Anzügen am Küchentisch und meine Stiefmutter flitzt in einem ihrer hübschen, grünen Kleider durch die Küche. Dieses letzte Essen werden wir gemeinsam einnehmen. Nur wir. Und meine Verspätung sorgt dafür, dass es ein schnelles Essen werden wird. Als ich die Landschaft der Nahrungsmittel auf dem Tisch betrachte, stelle ich fest, dass all meine Lieblingsspeisen vorhanden sind. Auch wenn das eine allgemein verbreitete Prä-Bestattungsfeiertradition ist, bin ich doch erstaunlich gerührt. als ich ein Röschen von dem berühmten Brokkoli mit Currypulver, der ist gut, das könnt ihr mir glauben, meiner Stiefmutter hinunterschlinge, starrt mich mein Dad an. »Wie geht's dir, Kumpel?« fragt er und legt die Zeitung weg, in der er gelesen hat. »Bin in Ordnung«, sage ich, »aber das hier ist komisch.« »Wirklich? Ich habe zugesehen, wie deine Mom es zubereitet hat. Das Rezept ist das gleiche wie immer.« »Was? Nein, nicht der Brokkoli. Ich meine, das, heute, alles.« Soll ich sauer sein, dass mein Tod meinen Dad anscheinend weniger kümmert, als die Vorstellung, Moms Brokkoli könnte nicht dem üblichen Standard entsprechen? Mein Dad ist schon toll, aber er war von jeher unfähig, erschütternde Dinge zu verarbeiten und zu würdigen. Ich habe ihn nur 2-mal im Leben weinen sehen. Einmal vor 7 Jahren. Da haben sich ein paar verstohlene Tränen während Felix' Highschool-Abschlussfeier einen Weg durch seine grauen Bartstoppeln gebahnt. Und ein 2. Mal, als er sich beim Tennis wirklich übel am Knie verletzt hat. Das 2. Mal zählt vielleicht gar nicht, denn die Tränen hat ihm der Schmerz in die Augen getrieben.
»Mom, das Essen ist großartig«,
lobe ich den Mund voller Käse, Macaroni und Hummus, während sie immer noch wie Glöckchen die Fee durch die Küche flattert.
»Warum setzt du dich nicht?«
»Welches Dressing möchtest du?«, fragt sie. »Balsamico? Orientalisches Sesamdressing?« Ich finde keine Worte, um auszudrücken, wie unglaublich wenig ich mich in diesem Moment für Salatsoßen interessiere. Der Anblick dieses Kleckses hat mich in jenen sonderbaren Geisteszustand versetzt, in dem ich ganz andere Dinge wahrnehme. Beispielsweise, dass das Brillengestell meines Vaters dunkelbraun ist, nicht schwarz, wie ich immer gedacht hatte. Oder ist das eine neue Brille? Und der Küchentisch scheint so massiv zu sein. Ich breite die Finger aus, als wollte ich einen Basketball umfassen und drücke sie fest auf die Tischplatte.
»Alles in Ordnung mit deiner Hand?«,
fragt mein Dad und ringt sich obendrein ein gekünsteltes Lachen ab. Das ist die Angewohnheit, die ich am wenigsten an ihm ausstehen kann. Erzwungenes Gelächter über Dinge, die er einfach nicht begreift. »Nein, dieser Tisch, jemand hat ihn gemacht. Er ist einfach richtig cool.« »Ich habe alle mitgebracht«, sagt meine Stiefmutter, als sie sich mit viel zu vielen albernen Flaschen voller Salatdressing in den Armen endlich zu uns setzt. »Was war das mit dem Tisch?«
»Danton findet den Tisch cool«, erklärt Felix.
»Oh, danke, Danton. Das finde ich auch«, sagt meine Stiefmutter. Entweder sie ignoriert den bissigen Unterton in seiner Stimme oder er ist ihr entgangen. Jedenfalls zieht sie es vor, ehrlich gerührt zu sein, dass der Tisch, den sie vor über 10 Jahren ausgewählt hat, endlich die angemessene Wertschätzung erfährt. »Diese ganze Küche ist toll.« In diesem Moment ist sie wie die Streberin, / beste Freundin, und zwar in dem Augenblick, in dem die männliche Hauptfigur plötzlich erkennt, dass sie in Wirklichkeit ein superscharfes Traumgirl ist. Warum habe ich diese Küche vorher nie zu schätzen gewusst? »Das ist die allerdings«, stimmt meine Stiefmutter zu und sieht sich um wie ein Kind in Disneyland. »Oh, ehe ich es vergesse«, sie greift nach einem Umschlag, der hinter ihr auf der Arbeitsplatte gelegen hatte. »Das ist für dich gekommen.« Sie schiebt den Umschlag zu mir herüber. Ohne Anschrift, jemand muss ihn in den Briefkasten geworfen haben. »Oh, nett, ganz alte Schule«, schwärme ich. »Vermutlich mein allerletzter Brief.« Von den getippten Worten »an Danton« abgesehen, ist die Vorderseite des Umschlags unbeschriftet. Ich glaube, er kommt von Taryn oder Paolo. »Falls das ein Liebesbrief ist«, sage ich, als ich ihn öffne, »lese ich ihn jetzt laut vor, nur dass ihr es wisst.«